Jesus, und wir danken dir für dein Wort, dass wir heute darüber nachdenken dürfen, was es bedeutet, diesen Schatz nicht nur zu haben, sondern mit ihm zu leben. Und ich danke dir für diesen Morgen und ich bete, dass du, Geist Gottes, aus diesem Morgen etwas tust für jedes einzelne von uns, dass wir einen Schatz mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Amen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich zu dieser Serie Männer und Frauen Gottes, wo wir immer wieder auch etwas unbekanntere Persönlichkeiten ins Licht stellen, dass ich mit euch etwas von meinem Herzen teilen darf. Was soll dieser Stuhl? Vor 19 Jahren ist mein Vater gestorben. Mein Vater war nicht ein Mann der vielen Worte, aber ein Mann des Wortes. Und es ist vor allem eine Erinnerung, die sich mir eingeprägt hat. Er hatte so diesen Großvaterstuhl, es ist nicht dieser, aber so typähnlich. Er hatte diesen Stuhl und er saß sehr oft, morgens, abends, am Wochenende, wenn er zu Hause war, in diesem Stuhl und etwas vornüber gebeugt, mit der Bibel auf seiner Schoß oder auf dem Tisch. Und las einfach in der Bibel. Das ist dieses Bild, das mir geblieben ist. Es gibt noch Fotos. Ich war dann als kleiner Junge oft in seinem Rücken. Ich saß in seinem Rücken, habe da meine Comics angeschaut. Und er saß einfach dort und hat das Wort gelesen. Und ich erinnere mich, wer dort war. Manchmal eine halbe Stunde, Stunde. Und das so halblaut vor sich her las, wieder betete, wieder las und wieder betete. Und das ist mir geblieben. Er war ein Mann des Wortes. Und wisst ihr, er hat es nicht gemacht, weil man sagt, es ist wichtig, sondern das war seine Kraft. Aus dem hat er gelebt. Das war sein Maßstab und sein Ratgeber für den Alltag. Er hat daraus geschöpft. Man hätte ihn gestraft, wenn man ihm das Wort Gottes weggenommen hätte. Und dieses Bild, das habe ich mitgenommen. Und auch in der Bibel gibt es Menschen, die uns vorgestellt werden als Männer und Frauen des Wortes. Übrigens, er hat mir dieses Buch, diese uralte Bibel vermacht. Das ist so ein Familienerbstück, über 300 Jahre alt, war immer im Bauernhaus, wo er aufgewachsen ist. Und ihm war wichtig, das am Schluss zu sagen, hey Hannes, das Wort Gottes, nimm es und leb daraus. Timotheus. Wer war Timotheus? Timotheus kommt oft vor in der Bibel, viel mehr als wir vielleicht denken. 24 Mal in der Apostelgeschichte, 11 Mal in den Briefen. 2 Briefe werden allein an ihn ganz persönlich gerichtet. Und wenn wir diese Stellen zusammennehmen, bekommen wir ein Bild, wer Timotheus war. Und es gibt ein Wort, und ich möchte das hier am Anfang einblenden, 2. Timotheus 3,15, dass es auf den Punkt bringt. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, sagt Paulus. Und kennen heißt nicht nur wissen, sondern kennen, dieses Wort Euda bedeutet vertraut sein, verwurzelt sein, gegründet sein im Wort. Paulus gibt ihm dieses Zeugnis, sagt, hey Timotheus, du bist ein Mann, der schon von Kind im Wort Gottes verwurzelt und gegründet war. Aber wer war er? Ein kleiner Steckbrief, ihr könnt das hier ein bisschen mitlesen, was uns von Timotheus gesagt wird. Er kommt aus Lystra in Kleinasien. Sein Vater war Grieche, die Mutter war Jüdin. Warum die Mutter als Jüdin entgegen dem Gesetz einen Griechen geheiratet hat, das wissen wir alles nicht. Auch nicht, warum Timotheus nicht beschnitten wurde. Das hat nämlich später Paulus nachgeholt, um den Juden nicht einen Anstoß zu geben. Offenbar war der Vater als Grieche nicht so wirklich religiös. Timotheus ist eben, wie gesagt, in Lystra aufgewachsen. Und was dann von seiner Kindheit gesagt wird, das finde ich spannend. Es heißt, er wurde geprägt vom Glauben von seiner Großmutter Lois und von seiner Mutter Eunike. Und er wurde von klein auf in den Schriften unterwiesen. Das wissen wir über seine Kindheit. Der hat ganz viel mitbekommen. Und dann kommen Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise, kommen sie nach Lystra und viele kommen zum Glauben. Und auch Timotheus muss auf dieser ersten Reise von Paulus zum Glauben gekommen sein. Er war noch sehr jung und später sagt Paulus über ihn, er ist mein echtes Kind im Glauben. Also nochmals ein Zeugnis bei dieser ersten Reise. Einer von dieser Menge, die zum Glauben kam im Lystra, war dieser junge Timotheus. Lystra war übrigens ein schwieriges Pflaster. Als Paulus und Barnabas dorthin kamen, wollten sie sie zuerst verehren als Götter. Und am Schluss wollten sie, oder nicht nur wollten, haben sie Paulus gesteinigt. Also genau, das Blatt kann sich wenden, das hat Paulus hautnah miterlebt. Er wurde gesteinigt und die Brüder umringten ihn. Ich kann mir vorstellen, dass auch Timotheus dabei war, dieser Paulus, blutüberströmt in der Mitte, und die Brüder, die frisch zum Glauben gekommen sind, umringen ihn. Wir wissen dann nicht, was nachher geschehen ist, aber auf der zweiten Missionsreise kommt Paulus wieder dort vorbei. Und dann heißt es, er trifft diesen jungen Timotheus, der ein gutes Zeugnis hatte von den Geschwistern in Lystra. Also 4 Jahre später ist Gewaltiges passiert in diesem Leben. Der hat sich nicht nur entschieden, sondern ich glaube, der Schatz, der angelegt wurde in seiner Kindheit, der hat Früchte getragen. Und dieser Timotheus war ein junger Mann, der mit Jesus unterwegs war. Und Paulus sah das Potenzial, lud ihn ein, mit ihm weiterzugehen und auf die nächsten Missionsreisen mitzukommen. Was war sein Dienst? Paulus gab ihm verschiedene Aufgaben. Er schickte ihn nach Thessalonik, das war eine Stadt und dort war eine Gemeinde, die er gegründet hat, nach Philippi, Korinth, Ephesus, und er hatte dort pastorale Aufgaben. Was auch spannend ist, das habe ich nicht gewusst oder immer übersehen. Timotheus hat viele Briefe mitgeschrieben als Co-Autor, wo wir heute sagen, das sind die Briefe von Paulus, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Wenn wir es genau lesen, heißt es Timotheus und Paulus. Also es betrifft die Briefe an die Thessalonicher, Philemon, Kolosser, Philipper. Da war immer Timotheus mit dabei, die haben das zusammengeschrieben. Lass mich etwas sagen zu seinen Qualitäten. Offenbar war Timotheus, wie gesagt, er kannte die Schriften. Nicht nur ein Wissen, er war verwurzelt. Hey, das war wie bei meinem Vater. Es war so auf das Fundament, das er gestanden ist. Er hatte einen ungeheuchelten Glauben, heißt es. Mir gefällt dieses Wort. Er hat nicht etwas vorgemacht, das kam tief aus seinem Innern. Er war selbstlos. Eine der gewaltigsten Aussagen über einen anderen Christen macht Paulus im Philipperbrief und sagt, ich kenne niemanden, der ist so selbstlos, für das eure schauen wird, wie Timotheus. Alle anderen, das ist eine krasse Aussage, alle anderen schauen letztlich für sich, aber Timotheus, der wird sich darum kümmern, dass Christus in euch groß wird und wird für euch sorgen. Philipper 2,20. Boah, ein gewaltiges Zeugnis. Er war Paulus auch treu bis zum Schluss. Es war eine schwierige Zeit am Schluss des Lebens von Paulus im Gefängnis. Der Tod stand bevor. Paulus klagt und sagt, alle haben mich verlassen. Niemand ist mir beigestanden bei der Verteidigung. Aber Timotheus schreibt ihm nochmals am Schluss, hey Timotheus, beeile dich, zu mir zu kommen, bevor der Winter kommt. Beeile dich. Es war eine tiefe Freundschaft. Und Timotheus, ob er nochmals gekommen ist, bevor Paulus starb, das wissen wir nicht. Er selbst, das sagen außerbiblische Quellen, ist in Ephesus, wie so viele andere, den Märtyrertod gestorben. Er blieb nicht nur Paulus treu, ein treuer Gefährte, er blieb auch Gott, Jesus treu bis zu seinem Tod. Das tönt ein bisschen so nach geistlicher Überflieger. Der Timotheus, das war wirklich so ein, so sollte man sein. Aber es gibt auch die andere Seite. Er wurde verachtet wegen seiner Jugend. Also Paulus setzt sich für ihn gewaltig ein und sagt, hey, wenn er dann kommt, verachtet ihn nicht, weil er jung ist. Er liebt Jesus genauso wie ich. Er war offenbar ängstlich. Paulus musste den Korinthern sagen, wenn Timotheus kommt, so schaut, dass er ohne Angst bei euch sein kann. Es macht nur Sinn, wenn er auch ängstlich war. Er spricht ihm auch zu und sagt, hey Timotheus, du hast nicht einen Geist der Angst empfangen, sondern der Furchtlosigkeit. Er war ein ängstlicher Mann, er war unsicher, sensibel. Offenbar hat er bitterlich geweint, als Paulus ins Gefängnis kam, weil kurz vor dem Tod sagt ihm Paulus, hey, ich erinnere mich, als ich verhaftet wurde, an deine Tränen und ich wünschte mir, dich nochmals zu sehen. Das hat sich ihm eingebrannt. So dieser sensible Timotheus, der einfach drauf losgeheult hat, als Paulus verhaftet wurde. Und zudem war er gesundheitlich angeschlagen. Paulus empfiehlt ihm aufgrund seines häufigen Unwohlseins nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch ein bisschen Wein. Was auch immer er für Beschwerden hatte. Also das Bild ist kein Überflieger, der war ängstlich, unsicher, jung, eigentlich zu jung, sensibel, gesundheitlich angeschlagen. Nicht unbedingt das, was man sagt, so einer sollte in die schwierigen Situationen geschickt werden. Aber genau das hat Paulus gemacht. Die schwierigsten Gemeindesituationen in Ephesus, wo viele Irrlehrer kamen, in Korinth, wo Chaos herrschte, schickte er Timotheus hin. Warum? Warum? Ich habe mir versucht, dieses Bild zusammenzustellen. Warum? Und jetzt kommen wir zurück auf diesen Vers, den ich eingeblendet habe am Anfang. Ich glaube, dass das der Grund ist. Er kannte die Schriften. Dieser junge Timotheus, der hat etwas mitbekommen, das in seinem Herzen zu einer festen Gewissheit wurde. Und auf dieser Schrift baute er sein Leben auf. Und Paulus wusste, den haut trotz seiner Schwachheit nicht so schnell etwas um, weil er das richtige Fundament hat, gegründet ist im Wort Gottes. Und ich möchte jetzt mit euch hineingehen und fragen, was das ist, was wir lernen können. Was heißt gegründet sein im Wort? Es gibt einige Lektionen, die Paulus dem Timotheus mitgibt und sagt, hey, achte auf das. Und offensichtlich hat Timotheus das gemacht. Und ich glaube, Paulus sagt das auch uns. Jetzt tauchen wir zusammen ein in einige Stellen aus dem Timotheus, die uns etwas über das sagen, was wichtig ist, damit auch wir Menschen, Männer und Frauen sein können, die gegründet sind im Wort Gottes und das Wort lieben und daraus leben. Hey, das wünsche ich mir für jedes einzelne von uns. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, und das ist ganz wichtig, lehre deine Kinder. Der Timotheus, hey, es gibt Helden wie Eunike und Lois, über die sprechen wir nie. Die kommen einmal vor in der Bibel. Aber die haben einen Glauben, einen echten Glauben gelebt. Die Mutter Eunike in einer schwierigen Situation, verheiratet mit einem Griechen, hat ihrem Sohn Timotheus aus ganzem Herzen das Wort Gottes weitergegeben. Freunde, das war die Grundlage. Er kam bei Paulus zum Glauben, aber Paulus wusste auch, da war der Glaube von der Eunike und von Lois, der Großmutter, die sich investiert haben. Und jetzt möchte ich ein Kränzchen winden an alle Mütter und Großmütter. Ihr glaubt nicht, oder wir unterschätzen das, was unsere Investition, wo wir den Kindern die Bibel bringen, Geschichten erzählen, darüber reden, was für ein gewaltiges Fundament wir in ihrem Leben legen. Ich habe es so oft erlebt in den letzten Jahrzehnten, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dass sie sagten, hey, da war eine Großmutter. Ja, meine Mutter, die hat für mich gebetet. Die war da. Ihr Glaube hat mich geprägt. Lasst uns, und jetzt ein Wort an alle Eltern, lasst uns wie Eunike und Lois sein. Die sagen, wir geben unseren Kindern dieses Fundament, diese Liebe zum Wort weiter. Auch wenn wir vielleicht ein Stück überfordert sind, aber wir machen das. Und wie können wir das machen? Wir können Bibelgeschichten erzählen, Bilderbuchgeschichten, das ist gut. Kinderbibel ist gut, aber lasst uns nicht dort bleiben, sondern immer wieder die Bibel nehmen, Geschichten erzählen, von Geschichten, wenn sie älter werden, zu Lehrtexten gehen und mit unseren Kindern darüber reden, was es bedeutet, in unserem Leben das umzusetzen. Meine Freunde, hey, das hat so ein Gewicht. Letzte Woche am Donnerstag, wir hatten ein Treffen als Community-Leiter bei Mark und Mirei zu Hause. Ich war etwas früher als abgemacht und ich kam in die Stube und Mirei saß dort mit den Kindern und hat ihnen die Geschichte von Bileam erzählt. Und die Kinder hatten Fragen gestellt. Und wisst ihr, mich hat das berührt in meinem Herzen. Vielleicht denkst du, das ist jetzt nicht so mega dramatisch. Aber was da geschieht in einem Herzen von einem Kind, wenn Eltern sagen, was ich habe, das gebe ich weiter. Wir können nicht abschätzen, was das in einem Leben auslösen kann, wie es bei Timotheus geschehen ist. Hey, lasst uns, auch Väter, nicht nur die Mütter, gut, wenn die es schon machen, lasst uns als Väter Männer sein, die sagen, das ist ein Teil unserer Verantwortung. Wir nehmen die Bibel auf die Schoß. Wir sprechen mit unseren Kindern darüber. Was will uns Gott damit sagen? Und wir werden ein Fundament legen, wo unsere Kinder sagen werden, hey, das hat mein Leben geprägt. Timotheus kam zum Glauben nicht zuletzt wegen seiner Mutter und Großmutter. Zweitens, verlier das Ziel nicht aus den Augen. Hey, es gab etwas, das ganz schwierig war in Ephesus. Und hier schreibt Paulus dem Timotheus, als er in Ephesus war. Er sagt ihm, hey, das sind Leute, die sind zwar gewisse Bibellehrer, aber die bringen fremde Lehrer. Die halten sich mit endlosen Geschlechtsregistern auf. Die bringen Lehren über das Böse und Dämonen und Theorien, Legenden und Vermutungen. Er sagt nicht, die bringen etwas, das ganz außerhalb vom Wort stammt. Aber sie verirren sich immer auf Nebenschauplätze. Und Paulus warnt und sagt, hey, komm immer wieder zur Hauptaussage zurück. Wir können uns auch verlieren im Wort Gottes. Ich habe ein schlechtes Orientierungsgefühl. Und in der Schule mussten wir immer unsere Orientierungsläufe machen, jedes Jahr. Das war so Bammel, wenn wieder dieser Orientierungslauf kam. Zum Glück war man zu zweit unterwegs, aber mein Freund war nicht besser als ich. Waren wir in diesem Wald da oben im Hartlisberg und wir haben zusätzlich dummerweise noch unsere Karte verloren und wir haben uns völlig verlaufen. Wir waren im Dorngestrüpp, wir waren schon im Wald, aber wir waren nicht mehr auf der richtigen Linie und wir waren dort und am Schluss mussten sie einen Suchtrupp losschicken. Also wir waren nicht nur letzt, sondern wir wurden gesucht von Lehrern, die sich zusammen auf die Suche nach diesen zwei Jungs gemacht haben, die sich völlig verlaufen haben. Wir können uns im Wort Gottes auch verlieren. Und Paulus sagt Timotheus, es gibt das Endziel der Lehre ist Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Und meine Frage, die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und sollen, ist, dient das, was wir jetzt auch im Live-Group miteinander diskutieren, dient es dem Wachstum von mir in meiner Beziehung zu Jesus? Ehrt es Gott? Macht es die Liebe zu ihm größer? Oder ist es einfach ein Spekulieren und Philosophieren über das, was man auch noch reden könnte? Es gibt so Fragen. Es gibt Fragen wie, woher kommt das Böse? Mag interessant sein, mal darüber zu sprechen. Man kann Stunden darüber philosophieren. Die Bibel sagt uns nicht viel, aber sie sagt, wo das Böse hinführt und wie wir damit umgehen sollen. Lasst uns Menschen sein, die immer wieder auf das zurückkommen, auf den Kern, auf die Linie. Das Ziel ist Liebe aus einem echten, ungeheuchelten Glauben. Und es gibt so viele Extreme, und vielleicht wird das auch zunehmen, Bewunderung, Lehrer, die aber sich völlig in Nebenschauplätzen verlieren. Wir wollen bei der Gesamtaussage, bei dem bleiben und nicht an den Tellerrand gehen, wo Dinge zwar vielleicht interessant sind zum darüber sprechen, aber nur spekulativ. Der dritte Punkt: Stelle dich unter das Wort Gottes. Gegründet sein heißt, ich stelle mich unter das Wort Gottes. Was meine ich damit? 2. Timotheus 3,16 sagt Paulus, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Erziehung. Ich finde das so etwas, bin mir wieder gedacht, etwas brüde, so Überführung, Zurechtweisung, Erziehung. Was er eigentlich sagen will, ist, stellt euch darunter. Lasst es zu, dass die Bibel die Autorität hat, um unser Leben zu korrigieren. Wir können uns über das Wort stellen und wir können uns unter das Wort stellen. Unter das Wort heißt, hey, ich glaube, dass es wirkt, es ist von Gott inspiriert, wie es hier heißt. Die ganze Bibel, jedes Buch, auch all die Stellen, die schwierig sind, Gott kann mich etwas lehren. Ich stelle mich darunter. Ich habe vor kurzem diese Stelle gelesen, wo es heißt, wir sollen nicht nur an uns, sondern an die anderen denken. Jeder denke nicht für sich, sondern an die anderen. Und das hat mich so getroffen. Und ich wünsche mir, Geist Gottes, überführe uns immer wieder neu, dass es uns korrigiert, dass wir uns darunter stellen und nicht darüber. Wir können mit unserem Ideal kommen, mit unserer Vorstellung und sagen, hey, okay, jetzt suche ich, was mir entspricht. Ich nehme ein paar Stellen. Aber was für eine Kraft hat es, wenn wir sagen, hey, und wir nehmen das Ganze. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Wir lesen das durch. So, Hiob ist eines dieser Bücher, wo ich manchmal denke, boah, ich verstehe das nicht ganz. So, die Freunde, mich dünkt, alle sagen ein bisschen das Gleiche. Und ich lese, aber ich will mich immer wieder darunter stellen und fragen, möchtest du mir etwas sagen? Kann ich etwas aus dem lehren, was sie hier sagen, was mit meinem Leben zu tun hat und ich umsetzen kann? Lasst uns Menschen sein, die sich unter das Wort stellen und nicht über das Wort. Genau. Adi hat immer wieder, sie ist mir geblieben, hat gesagt, wir stellen jede Frage an die Bibel, aber wir stellen die Bibel nicht in Frage. Das ist ein Unterschied. Wir dürfen jede Frage stellen an die Bibel. Aber wir stellen sie nicht in Frage, weil wir glauben und erlebt haben und erleben, hey, es ist eine Kraft, die unser Leben verändert zum Guten und uns in dieser Beziehung mit Jesus führt. Nächster Punkt, den Paulus unterstreicht: Stelle, bringe Wort und Wandel zusammen. Ein paar Mal erwähnt er das, sei ein Vorbild in Wort und Wandel, habe Acht auf dich selbst und die Lehre, oder du bist mir nachgefolgt in der Lehre und der Lebensführung. Gegründet sein im Wort heißt, wir trennen nicht zwischen Studieren und Umsetzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Generation von meinem Vater und älter, dass sie stark das Wort Gottes studiert haben. Das war ihnen wichtig. Man sprach auch davon, gehst zur Predigt, unter das Wort kommen. Das Wort war zentral. Aber manchmal hat man die Umsetzung vielleicht ein bisschen weniger stark gewichtet. Und ich bin nicht sicher, ob das Pendel umgeschlagen hat. Und wir in einer Zeit sind, wo wir so stark betonen, die Umsetzung und Tun des Wortes und Täter des Wortes sein, was absolut wichtig ist, und vernachlässigen, dass es auch darum geht, das Wort zu studieren. Paulus hat das zusammengebracht und sagt, hey Timotheus, Lehre, Lebensführung, das gehört zusammen, lasst uns das zusammen behalten. Wenn ich so Gemeindebau anschaue, ich meine, junge, aktive, dynamische Leute, Projekte, das steht im Mittelpunkt. Was manchmal zu kurz kommt, ist dieses Wissen, dieses Verwurzeltsein im Wort Gottes, das viele ältere Menschen noch mitbringen, das sollten wir nicht nur wertschätzen, sondern sagen, hey, das wollen wir auch, wir suchen das. Als ich zum Glauben gekommen bin, war ich bei einem so irgendeinem Bibelabend von einem alten Mann aus Wilderswil dabei. So ein ziemlich beeindruckende Größe und Breite, ein langer grauer Bart. Und ich habe gesagt, hey, darf ich zwischendurch zu dir kommen? Und dann habe ich jeweils als 18-Jähriger habe ich mein Velo genommen und bin da dem See entlang nach Wilderswil gefahren und kam zu ihm in sein altes, kleines Häuschen, vollgestopft mit Büchern und bin dort an den Tisch gesessen und habe ihm einfach Fragen gestellt. Und ich habe so profitiert von diesem Mann, der Schätze entdeckt hat und mir das mitgegeben hat. Wir sollten wieder neu Wert darauf legen. Wandel und Wort. Wort und Wandel, dass das zusammengehört. Paulus sagt, hey, trenne das nicht, bleibe im Wort, studiere es. Oder Psalm 1, denkt darüber nach, lasst uns Menschen sein, die das Wort studieren. Wir haben bewusst für dieses Jahr ja diesen Slogan gewählt, wir studieren das Wort Gottes. Nicht nur wir tun es, wir wollen es wieder studieren. Wir wollen darüber nachdenken, daraus schöpfen und glauben, dass es eine Kraft ist für unser Leben. Und es ist eine Kraft. Und als letzter Punkt. Hey, so oft sagt Paulus dem Timotheus, bleibe, nähre dich. Ernähren heißt jeden Tag, nähre dich aus den Worten des Glaubens. Sei bedacht, konzentriert, vernachlässige nicht. Zu gelegener und ungelegener Zeit lehre das Wort. Bewahre es als anvertrautes Gut. Bleibe darin. Und weißt du, stur ist ja nicht ein positives Wort. Wir benutzen das meistens eher negativ. So Sturheit ist nicht unbedingt etwas, das wir suchen. Es gibt eine Sturheit, die nicht gut ist. Vor kurzem war ich einkaufen und ich hatte keinen Franken dabei für den Einkaufswagen. Und da war eine Frau, die kam mit dem Einkaufswagen und ich wollte ihr 2,50 geben, damit ich ihren Einkaufswagen haben kann. Und dann hat sie gesagt, hey, das finde ich jetzt also völlig daneben. Das ist mein Franken. Den habe ich immer in der Tasche für den Einkaufswagen. Also ich, dass sie es wagen, mit mir jetzt 2,50 zu geben, um diesen Einkauf. Nein, das finde ich, das ist Sturheit, die wir nicht ganz nachvollziehen können. Die wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht sture Menschen sein im Leben. Aber lasst uns Menschen sein, die stur im Sinne von Menschen, die bleiben im Wort Gottes. Und zwar nicht nur im Sinn von einem, wenn es ein emotionales Erlebnis mit sich bringt, sondern immer wieder. Wie mein Vater, der jeden Tag. Und ich weiß, dieses Bild ist mir geblieben von meinem Vater als das prägendste überhaupt. Wie er dort sitzt, vornübergebeugt, im Wort Gottes liest, daraus sich nährt, betet, dankt, Freude hat. Wow! Was für eine Kraft für unser Leben, wenn wir Menschen sind, die eine Sturheit haben. Wir waren in Italien in den Ferien, dort war, es war noch lustig, da war ein Esel, wir sind immer an dem vorübergefahren. Der stand immer genau am gleichen Ort, wirklich immer am gleichen Ort. Und so Ende Ferien dachte ich, würde mich interessieren, ob ich den von seinem Platz weglocken kann. Also bin ich mit dem Auto auf die Seite gefahren, bin zu diesem Gehege gegangen und habe ihn versucht zu ködern, dass er kommt. Und dann plötzlich kam er. Er kam, um mich zu beißen und ging wieder zurück an seinen Platz. Wir sollten dafür kämpfen, dass wir nicht abgelenkt werden vom Sein und Bleiben im Wort Gottes. Lasst uns, hey, ich sehe eine Gemeinde, die sagt, ja, wir dienen nicht dem Buch, wir dienen dem Herrn des Buches, aber wir wollen immer wieder neu empfangen. Wir studieren, wir lesen, wir tauschen darüber aus. Stur im Wort Gottes. Wie kann das ganz konkret aussehen? Bevor ich dazu komme, noch ein Hinweis. Ich glaube, dass viele auch einen gewissen Frust mitbringen. Hey, es fühlt sich so schwer an. Wie bekomme ich einen Zugang zum Lesen überhaupt und Bibel lesen? Ich glaube, dass Gott uns den Geist gegeben hat, um uns Verständnis zu geben. Das ist Evangelium. Jesus ist gestorben, auferstanden. Er hat uns seinen Geist geschickt, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Als ich zum Glauben gekommen bin und diesen Geist empfangen habe, hat sich in meinem, ich bin christlich aufgewachsen, in meinem Bezug zur Bibel Grundlegendes verändert. Ich hatte so eine Bibel, die habe ich später gefunden, die war ganz durchnässt mit Tränen, ganz so verkrümmte Seiten, weil ich immer wieder einfach geweint und gestaunt habe über das, was Gott mir sagt durchs Wort, weil der Heilige Geist mir es erklärt hat. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich möchte diesen Zugang, ich möchte eine Frau, ein Mann des Wortes sein, aber ich schaffe es nicht. Und vielleicht ist es heute dran, dass du dich einfach segnen lässt vom Ministry-Team und sagst, ich wünsche mir das. Betet, damit ich neu einen Zugang bekomme. Und jetzt gehen wir noch zum Schluss so tief in die Praxis hinein. Wie kann das aussehen? Hygiene besteht für mich unter anderem in drei verschiedenen Sachen. Ich kann vielleicht mal die nächste Folie bringen. Und zwar, ich dusche jeden Morgen. Ich mache das einfach. Das ist meistens nicht so eine lange Sache, aber es gehört dazu. Ich habe auch nicht immer so ein super Gefühl dabei, aber es ist einfach Alltagsroutine. Ich dusche am Morgen. Hey, lasst uns genau gleich mit dem Wort Gottes umgehen. Martin Bühlmann hat hier uns leider mal gesagt, no Bible, no breakfast. Finde ich noch ein guter Slogan. Hey, lasst uns Menschen sein. Nicht ein langes Bibelstudium liegt nicht immer drin, aber die jeden Morgen schlicht und einfach, ich kriege von Jeschim jeden Morgen einen Bibelvers, über den kann ich meditieren oder ein Kapitel lesen mit einfachen Fragen, was will Gott mir sagen und was mache ich jetzt? Vielleicht sind es nur ein paar Minuten. Hey, es geht nicht um eine Leistung, es geht darum, dass wir eintauchen. Das ist das eine. Dann das zweite ist das Baden. Ich bin ein leidenschaftlicher Vielbader. Genau, und wenn ich auf Booking eine Unterkunft buche, schaue ich immer, ob es im Badezimmer eine Badewanne hat. Ich bin so, ich liebe das. Ich liebe Podcasts zu hören im Badezimmer, im Vollbad und Fußballmatch zu schauen und was auch immer. So richtig eintauchen. Zwischendurch klopft dann Cornelia zum Fragen, ist noch alles gut oder ist er schon ertrunken? Und ich sage, es ist noch alles sehr gut. Ich liebe es, hier zu sein und im Bad zu sitzen. Und hey, wir sollten auch immer wieder Menschen sein, die baden. Können wir wahrscheinlich nicht jeden Tag, ist auch nicht ein Stress. Aber wenn wir wöchentlich so ein Vollbad nehmen, wo wir eintauchen ins Wort Gottes und tiefer gehen. Für mich ist so der Hammer, das habe ich mal mit ein paar Leuten, haben wir das so angeschaut. Hammer heißt für mich, hey, ich lese einfach mal den Text. Dann, wenn ich ihn gelesen habe, stelle ich Fragen an den Text, die mir helfen, tiefer zu kommen. Die sind übrigens da auf den Sitzen verteilt, da hat es ganz gute Fragen drauf. Und dann streiche ich an. Ich habe fast jedes Jahr eine neue Bibel, weil ich so viel anstreiche. Streiche ich an, wo empfinde ich, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und als nächstes gehe ich mit dem, was ich angestrichen habe, gehe ich auf die Knie und dann beginne ich zu beten. Sage, Jesus, was möchtest du mir etwas sagen mit dem? Und ich rede mit ihm darüber. Ich bin im Gebet. Und dann habe ich meine Notizbücher und ich schreibe mir auf, was so aus dem Gebet geblieben ist. Manchmal ist es am Schluss in der Umsetzung einfach ein Gebet. Oder ein Gedanke, wo ich merke, da möchte ich dranbleiben. Das ist für mich Baden. Das ist nicht 5 Minuten, das geht etwas länger. Aber weißt du, es tut so gut, weil ich merke, boah, da kommt das Wort Gottes in mein Herz. Und dann gibt es noch das Letzte, das Schwimmen. Hey, schon bald. Gera und Marcel sehe ich hier. Schon bald ist die Aare wieder warm genug und wir werden zusammen schwimmen. Und Gera wird irgendwo ein Velo finden auf dem Grund und sagen, ich habe etwas gesehen. Und Marcel wird etwas sehen und wir werden es super haben im gemeinsamen Schwimmen. Und das gehört auch dazu, es ist Life Groove. Life Groove heißt, wir haben die Bibel auf dem Schoß und wir lesen zusammen im Wort Gottes. Und was eine Mega-Hilfe ist, ist dieses Bibelleben. Darum haben wir es überall nochmals auf den Stuhl gelegt, wo wir zusammen in die Tiefe gehen können. Sachliche Fragen, was sagt Gott über sich? Was heißt es über den Menschen? Wie können wir Gott gefallen? Aber auch, was heißt es jetzt für mich und was mache ich damit? Hey, meine Lieben, lass uns Männer und Frauen sein, wie Timotheus, die das Wort kennen, darin verwurzelt sind, die sich nicht von Gefühlen leiten lassen, sondern eine heilige Sturheit haben und sagen, ich stelle mich immer wieder neu unter das Wort, weil es eine Kraft ist für unser Leben, das uns verändert und unsere Umgebung. Und wie das wirkt, wir hören jetzt noch von Selim und Marcel, erzählen uns, wie sie das ganz persönlich erlebt haben. Wort Gottes auch in der Familie, kommt doch schnell nach vorne.
Merci.
Ja, wenn du kannst halt.
Heute Morgen beim Frühstück habe ich meinen Tisch gesagt, heute werde ich noch kurz erzählen, wie wir über das Geschichte erzählen. Und dann hat gesagt eine Tochter, ja, kannst erzählen, wie du aggressiv wurdest. Weil manchmal ist man in einer solchen Leidenschaft, ich liebe Geschichten, ich liebe es, Geschichte zu erzählen, die Bibelgeschichten. Und wenn meine Kinder nicht immer alles von Anfang an kapiert oder so weit waren, wie ich es schon begriff, die Geschichte erzählt habe, wurde ich manchmal etwas, du hast nicht zugehört oder so. Aber das ist ein Stück weit von meiner Leidenschaft, die ich habe, die ich mitbekommen habe, unter anderem vom Hanu oder von Kuno. Ich war öfters mit Benno Baumann in den Wochenendferien und so, dann habe ich Benno immer zugehört, wie er die Geschichten erzählt hat seinen Kindern. Das hat mich so inspiriert und eine Liebe geweckt über das Geschichte erzählen in der Bibel. Und deswegen, ich liebe es, die Geschichten erzählen. Und Selim, ist mein Mustersohn. Er liebt es, ich glaube auch, Geschichten zu hören. Wie hast du es erlebt?
Ja, also wenn ich an die Zeiten zurückdenke, an denen ich täglich mit meinem Vater die am Abend oder irgendwann durch den Tag diese Geschichten erzählt bekommen habe, war das war für mich immer so schöne Zeiten, in denen er mir die Geschichten erzählt hat. Und es war nicht nur die Geschichten, die ich als Kind mitbekommen habe, sondern ich habe auch vielmehr diese Leidenschaft, die er für das Wort hat, habe ich so stark mit auf den Weg bekommen, was mich sehr stark geprägt hat in dieser Zeit. Und auch wie, wenn er diese Geschichten erzählt hat, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Geschichten in der Bibel, wie vom Anfang bis zu Jesus und weiter mit den Jüngern etc., das hat mir sehr gefallen und wie ich diese Leidenschaft da herausgespürt habe, das war für mich sehr schön.
Und etwas, was ich persönlich immer wieder erlebe beim Geschichtenerzählen, manchmal fast mehr als wenn ich sie alleine lese, mir kommen viele Zusammenhänge, entdecke ich beim Erzählen, dass ich irgendeine Geschichte. Ah ja, genau, jetzt weiß ich warum. Und dann habe ich begonnen, die Geschichte erst recht zu erzählen, weil ich dann beim Erzählen verstanden habe, was, warum und wieso. Und das, ich habe diese Zeiten extrem geliebt. Meinen Kindern, sie in den Hängematten, im Zimmer von Selim oder in der Wohnstube. Sind Erlebnisse, die wir auch heute noch am Sonntagmorgen oder gerne etwas die Geschichte erzähle. Ich liebe es, mit anderen zusammen die so Geschichten zu erzählen.
Du bist für mich so ein richtiger Esel. Weißt du, einer, der stur bleibt, immer wieder im Wort Gottes mit Nachbarn liest, den Kindern erzählt. Und das ist so gut. Und das möchten wir sein als Männer und Frauen, auch der Gemeinde. Wir wollen bleiben im Wort Gottes, weil wir glauben, dass da Leben und Kraft drin ist. Und ich möchte... Ah. Ich möchte... Genau. Ich möchte uns eine Frage mitgeben. Eine Frage, die wir hier auf der Leinwand haben. Wie kannst du im Wort Gottes bleiben? Erinnere dich an das Bild meines Vaters, ein Mann des Wortes. Wie können wir eine Frau, einen Mann, ein Kind des Wortes sein? Gibt es etwas, das du von heute ganz konkret mitnehmen willst und umsetzen möchtest? Lasst uns doch aufstehen und einfach mal 1-2 Minuten still sein und mit Gott darüber sprechen. Lasst uns zusammen aufstehen. Und anschließend wird die Band kommen, aber wir wollen einfach einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Mit dieser einen Frage: Wie kannst du Gottes Wort studieren? Wie kannst du in Gottes Wort bleiben?